Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Wir sind nicht allein. Guten Abend.
Hallo, Herr Obama. Wie geht es Ihnen? Fritz.
Und das hört man.
Und heute geht es vor allen Dingen um das US-Überwachungsprogramm PRISM. Ihr habt es ja schon vielleicht mitbekommen. Das ging durch die Medien eigentlich schon seit über einer Woche jetzt. Es kam nämlich raus, dass die USA eigentlich scheinbar eine Kooperation hat mit vielen großen Internet- und Telefonanbietern in den USA und zumindest von denen die Daten anfordern kann und dann halt mal so schaut, was ihr alle so im Netz treibt. Und das stimmt jetzt nicht nur irgendwie für Amerika, sondern eigentlich gilt das weltweit. Was es also jetzt genau mit PRISM auf sich hat, was das für uns hier in Deutschland bedeutet und wer hinter dieser ganzen Aktion steckt, das klären wir später bei Trackback. Bei Trackback hört ihr aber auch jede Woche Netzmusik. Das ist diese Musik, die ihr kostenlos euch aus dem Netz ziehen könnt unter der Creative Commons oder kurz CC-Lizenz. Und vielleicht kennt ihr ja Christian Grasse. Wenn euch der Name jetzt noch nichts sagt, dann solltet ihr euch den aber mal merken, denn der hat ein gutes Händchen für eben solche CC-Musik, also die Netzmusik. Das stellt er immer regelmäßig unter Beweis in seinem Frequency-Podcast zum Beispiel oder halt auch mit dem eigenen Netlabel A-Records. Und jetzt hat er gerade mal von einem anderen Label, dem Cult Classic Records Label, einen Sampler ausgegraben und der heißt Friends in Family 2. Darauf sind wirklich 35 fantastische Songs und den ersten davon, den hört er jetzt, Blazo, End of the World.
Thank you.
Blazo, End of the World heißt der Song. Und wenn er euch gefallen hat, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da kriegt ihr immer alle Download-Links zur Netzmusik, die wir hier bei Trackback spielen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links aus dem Netz, wo wir denken, die könnten für euch auch ganz interessant sein. Und dieses Mal gibt es eine Special Edition auch rund um Prism. Und die Linktipps werden euch präsentiert von Wayne Schlegel.
Dass der US-Geheimdienst NSA nicht unbedingt fragt, ob er Daten von euch sammeln darf, dürfte spätestens seit dem Leak des Überwachungsprogramms Prism bekannt sein. Für das Prism-Logo bediente sich der NSA ungefragt eines Fotos, das zwar freigegeben war, allerdings nur unter Namensnennung und Verlinkung auf das Original. Der Sohn des Urhebers könnte die NSA nun kräftig zur Kasse bitten. Er selbst aber schmunzelt. Vielleicht unterliege dann auch er bald einer besonderen Überprüfung. Genau dieser besonderen Überprüfung durch die NSA könnt ihr ja alle unterliegen. Niemand weiß, ob gerade jemand bei euch im Netz mitliest. Vielleicht ist es ja sogar US-Präsident Barack Obama höchstpersönlich. Das Tumblr Obama is checking your email macht sich einen Spaß daraus und zeigt den US-Präsidenten, wie er auf Smartphones, Tablets oder Computermonitore schaut. Eure Mails checkend, versteht sich. Wenn ihr keine Lust habt, dass Obama oder seine Kumpels von der NSA eure Daten von großen amerikanischen Internetfirmen wie Google oder Yahoo einsammeln, solltet ihr mal auf der Seite prismbreak.org vorbeischauen. Auf der Seite findet ihr freie Software-Alternativen für euer Betriebssystem, den Browser, die Suchmaschine oder das Mailprogramm. Dann landen eure Daten wahrscheinlich nicht so schnell beim Geheimdienst. Frisch verheiratet und schon Ausnahmezustand. Das haben die US-Amerikaner Becky und Austin so gewollt. In 26 Tagen werden die beiden heiraten und im Anschluss für 90 Tage auf Honeymoon-Reise gehen und dabei ausschließlich von der digitalen Währung Bitcoin leben. Wie die beiden mit dem Experiment zurechtkommen, wollen sie in einer Doku festhalten und sammeln dafür Spenden über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Natürlich in Bitcoin. Bastelt ein YouTube-Musikvideo. Der französische YouTuber PV Nova hat den Song Get Lucky von Daft Punk durch die Zeitmaschine gejagt. Jedes Jahrzehnt von den 1930ern bis 2020 hat seinen eigenen Sound. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Video. PV Nova fordert euch auf, ihm passend zum Zeitalter die Videos zu liefern. Tolle Idee. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was der Begriff Hashtag bedeutet? Klar, das Rautezeichen auf eurer Tastatur. Aber Radiofritze Chris Guse hat noch eine weitere Übersetzung für Hash gefunden. Hackfleisch. Und weil das so fantastisch ist, hat er dem Hashtag Hackfleisch gleich einen ganzen Song samt Video gewidmet. Zu sehen im YouTube-Channel von Fritz.
Und deswegen geht ihr am besten direkt mal in unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt's alle Links für euch nochmal gesammelt und dann könnt ihr auch mal gucken, was zum Beispiel da der Chris Kruse so veranstaltet hat.
Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you to the citizens of Berlin.
Und das hört man.
Ich finde das ja total nett, dass der Herr Obama persönlich vorbeikommt, um sich bei uns hier in Berlin für Prism zu entschuldigen.
Fritz Trackback.
Also wenn er gerade eine Nachricht auf Facebook schreibt, dann passt mal auf, dass er ja nichts Falsches erzählt. Denn vielleicht liest ja gerade der amerikanische Präsident Barack Obama mit. Letzte Woche kam raus, dass es ein großes Überwachungsprogramm gibt seitens des Geheimdienstes der USA, der National Security Agency NSA.
Die NSA ist der größte und bestfinanzierte Geheimdienst der Welt. Es ist ein Militärgeheimdienst,
dessen Aufgabe es ist, sämtliche Daten, die international in Kommunikations- und anderen Vorrichtungen anfallen, aufzusaugen und in riesigen Datencentern zu speichern, für immer vorzuhalten und dann quasi eine Rasterfahndung drüber zu werfen.
So André Meister von netzpolitik.org gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Die NSA sammelt also international Daten großer Telefon- und Internetanbieter, und dazu gehört zum Beispiel Skype, Facebook, Microsoft, also alles Dienste, die ihr tatsächlich täglich benutzt, und diese Informationen, die da durchlaufen, die werden gefiltert nach verdächtigen Inhalten, und zwar mit der Rechtfertigung, man wolle den Terror bekämpfen, so Obamas Sprecher Jay Carney.
It's entirely appropriate.
Selbstverständlich muss es ein Programm geben, das nach verdächtigen Daten im Ausland und potenziellen Terroristen im Ausland forscht.
Es geht also um das Ausspähen von Verdächtigen im Ausland. Das bedeutet auch in Deutschland. Hinter dem Leak steht Edward Snowden. Der hat auch mal beim Geheimdienst NSA gearbeitet und auch bei, ich nenne sie jetzt mal, Zulieferern des Geheimdienstes, und hatte deshalb auch Zugang zu den Dokumenten, die er dann geleakt hat. Und zwar dem Guardian hat er sie ja übergeben, und genau dieser Zeitung hat er dann auch nochmal ein Interview gegeben und hat sich dort zu erkennen gegeben und ist damit wirklich ein gesuchter Verräter geworden in den USA. Und weil er natürlich genau das befürchtet hat, ist er vorsorglich nach Hongkong geflüchtet, und eigentlich hat er aber gar nicht so viel Angst um sich selbst gehabt, sondern um was ganz anderes.
The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change.
Für seine Überzeugung, dass die Überwachungspläne der US-Regierung falsch sind, hat er alles geopfert. Seine Familie, seine Partnerschaft, seinen Job und Snowdens Aufenthalt in Hongkong sorgt für große Spannung zwischen China und den USA, weil Snowden von den USA natürlich als eine Quelle geheimer Informationen im Land des Feindes, also in China, gesehen wird. Was das Spähprogramm PRISM, was der Ed Snowden da geleakt hat, für uns in Deutschland bedeutet, darüber möchte ich gleich mit Andreas Krisch sprechen, und ihr könnt euch auf jeden Fall erstmal nochmal informieren im Blog zur Sendung zu PRISM, und da gibt es auch nochmal das gesamte Interview mit Edward Snowden, wo er sich erklärt. Blog zur Sendung ist trackback.fritz.de.
Oh, free. Colors always look right, and the uniform's precise for a final reenactment before the dimming of the lights. Yes. She gave up cigarettes for deep breaths. She gave up whiskey for wine. She gave in to foreign concepts like consistency and time. Like consistency and time. I found a pink tract house in another frame of mind. When you wake up low and the news feed say she's got a fake gold tooth and a baby on the way.
Das ist mein liebstes Goldzähnchen. Gold Tooth im Chromatic Dream Remix von Bee Hamilton. Ein fantastischer Song, wie ich finde. Ganz, ganz soft zum Entspannen. Und wenn euch der auch gefallen hat, könnt ihr ja mal ins Blog zur Sendung gehen. trackback.fritz.de. Denn da gibt's auch den Download-Link dazu.
Fritz Trackback.
Vielleicht wollte er ja auch mal ein paar nette Grüße über Facebook an Barack Obama loswerden. Denn kann ja gut sein, dass der gerade mitliest. Das ist gerade so der Running Gag im Netz. Denn seit den Prism Leaks weiß man ja nicht so genau, wer alles so mitliest, was wir so im Netz treiben. Microsoft, Google, Facebook, Skype, Apple und so weiter. Alle diese Dinge werden angezapft vom US-Geheimdienst NSA, also der National Security Agency. Was Prism eigentlich für uns hier in Deutschland bedeutet, darüber habe ich mit dem Datenschutzaktivist Andreas Krisch gesprochen und ich wollte von ihm wissen, was für Daten späht der amerikanische Geheimdienst NSA nun konkret aus und was kann er eigentlich damit anfangen?
Naja, ausgespäht wird mehr oder weniger alles, was wir online machen. Von unseren E-Mails über Status-Updates auf Facebook, über unsere Skype-Telefonate, Online-Chats, alles, was amerikanische Firmen so in die Finger bekommen, darauf kann der amerikanische Geheimdienst offenbar zugreifen und dann darüber automatisiert Auswertungen machen und nach verdächtigen Mustern suchen oder sonst nach interessanten Dingen, weil es geht dabei sicherlich ja auch um Wirtschaftsspionage.
Da könnte man doch aber eigentlich sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, ich bin ja kein Terrorist, interessiert mich nicht.
Ja, so einfach ist es aber leider nicht, weil man ist ja mit einer Unmenge von Menschen in Kontakt und sei es jetzt nur die Pizzeria ums Eck, bei der man seine Pizza bestellt am Abend und man hat keine Ahnung, wer dort sonst noch alle anruft. Und jetzt kann es zwar recht harmlos sein, dass man sich eine Pizza bestellt hat, aber man könnte genauso gut interpretieren, dass das Kommunikationsnetzwerk einer terroristischen Organisation ist mit der Kommunikationszentrale in dieser Pizzeria, weil dort eben zum Beispiel ein Verdächtiger einmal angerufen hat. Und schon ist man in der Situation, dass man sich frei beweisen muss und dass man nachweisen muss, dass man eben kein Terrorist ist und gerät in Verdacht.
Gibt es denn für die EU oder Deutschland selbst auch Möglichkeiten, gegen diese Form von Überwachung überhaupt zu wehren?
Ja, selbstverständlich. Es ist sogar aus meiner Sicht ein Bruch eines internationalen Abkommens mit den USA, weil es gibt ja das sogenannte Safe Harbor Abkommen. Das sagt, dass Unternehmen, die Daten von Bürgern aus Europa sammeln, diese nur dann in die USA transferieren dürfen, wenn sie garantieren, dass sie sich dort auch an das strenge europäische Datenschutzrecht halten. Das haben Google, Facebook und andere gemacht und haben sich aber nicht daran gehalten, sondern die Daten unter anderem den Geheimdienst weitergegeben und damit eigentlich das Abkommen gebrochen. Da müssten wir unbedingt was tun. Ein zweiter Punkt, den man auch machen könnte, ist natürlich die Verhandlungen zum EU-Datenschutzrecht, die derzeit auf europäischer Ebene laufen, weiter vorantreiben. Da war vor einem Jahr noch eine Bestimmung drinnen, die solche Datenweitergaben an Geheimdienste verboten hätte. Das haben die Amerikaner aber erfolgreich rauslobbyiert.
Das heißt also, wir brauchen jetzt endlich diese europäische Datenschutzverordnung, die uns dann auch schützen kann vor Datenverkehr oder unfreiwilligem Datenaustausch an die Staaten zum Beispiel.
Genau, aber nur dann, wenn wir die Bedingungen, die die Amerikaner schon rauslobbyiert haben, wieder hineinnehmen, wie eben diesen berühmten Artikel 42, der im ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission drinnen war und dann eben gestrichen wurde.
Was kann ich denn jetzt erstmal konkret als Einzelperson tun? Bleibt mir erstmal, solange also es keine neue europäische Datenschutzverordnung gibt, überhaupt eine andere Möglichkeit, außer zu sagen, ja, dann lösche ich halt alle meine Accounts bei irgendwelchen amerikanischen Internetanbietern?
Naja, es hilft sicherlich, wenn man dort, wo es möglich ist, es gilt halt nicht überall, auf europäische Anbieter wechselt, aber seine E-Mails zum Beispiel kann man auch bei einem lokalen Betreiber hosten und muss nicht unbedingt jetzt ein Gmail-Konto haben. Das heißt, dort, wo es geht, auf jeden Fall zu europäischen Anbietern ausweichen, weil die geben die Daten sehr wahrscheinlich nicht an die Amerikaner weiter und da sind sie auch vom guten europäischen Datenschutzrecht geschützt.
Der Datenschutzaktivist Andreas Krisch sagt, weicht doch am besten auf europäische Anbieter aus, wenn es also um eure Software geht. Oder ihr weicht vielleicht auch auf freie Software aus. Wir haben dazu auch nochmal eine kleine Zusammenstellung für euch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es einen hübschen Link. Und da findet ihr dann alle Infos und natürlich auch noch mehr Infos zu der Überwachung durch die USA. Also wenn ich an elektronische Musik aus Holland denke, denke ich zuerst mal an Raver-Handschuhe, dann an Schwarzlicht und an Lasershows und Menschen, die ganz wild zu harten Techno durch die Gegend springen. We Are FM kommen auch aus Holland, machen auch elektronische Musik, klingen aber irgendwie gar nicht so nach Techno-Geschrammel, sondern haben sich eigentlich mehr so diesem Indie-Elektro-Trend der letzten Jahre angepasst und haben auch eine erste Platte rangeschafft. Season One heißt sie und die lässt sich tatsächlich wirklich von vorne bis hinten auch mal so entspannt auf der Couch durchhören. Und wenn euch das gefallen hat, geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich einen Download-Link. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr denselben Zugang zu den gleichen Daten wie Edward Snowden gehabt hättet? Hättet ihr vielleicht einfach die Daten verschachert und wärt richtig reich geworden? Oder hättet ihr es genauso gemacht, wärt zum Whistleblower geworden und euch für die Gesellschaft aufgeopfert und auf die Überwachung durch die böse, böse NSA aufmerksam gemacht? Ihr könnt es ja einfach mal spielen. Gibt jetzt nämlich ein Game und deswegen geht ihr einfach mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de und zockt eine Runde.
I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our Constitution and our freedom. That means no more illegal wiretapping of American citizens.
Das hat Barack Obama noch vor seiner Wahl zum US-Präsidenten gesagt. Also er hat versprochen, dass eigentlich Amerikaner nicht mehr überwacht werden sollen. Und dann kam aber PRISM ans Licht. Also dieses groß angelegte Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA, geleakt von dem eigenen Mitarbeiter Edward Snowden. Und hierzulande wird Edward Snowden von den Medien und auch im Netz als großer Held gefeiert, weil er genau diese riesige Überwachungsmaschine, die auch uns hier in Deutschland zum Beispiel betrifft, ans Tageslicht gebracht hat. Ja, ein Problem ist aber in den USA, dass da so ein kleiner Zwiespalt besteht. Und zwar, ist jetzt Edward Snowden dort ein Verräter, weil er geheime Dokumente dem Geheimdienst eben abgeluchst und veröffentlicht hat? Oder ist er trotzdem noch ein Held, weil er eben genau diese Dokumente ans Tageslicht gebracht hat? Wir werden sehen.
Der Mann ist ein Verräter. Das ist ein Akt des Krieges gegen die Vereinigten Staaten und die Bestimmungen der Verfassung. Hochverrat ist als einziges Verbrechen in unserer Verfassung bestimmt.
So der amerikanische Botschafter John Bolton gegenüber den Medien. Aus dem Nähkästchen der Geheimdienste plaudern geht gar nicht. Erst recht nicht, wenn es um den Schutz der Bürger geht, so John Boehner, Sprecher des Weißen Hauses.
Der Präsident und ich haben in der letzten Woche herausgestellt, dass das wichtige nationale Sicherheitsprogramme waren, die uns helfen, die Amerikaner zu beschützen und den Terror zu bekämpfen.
Und wer keinen Terror will, der muss mit Abstrichen leben oder anders gesagt mit umfassender Überwachung, wenn es nach US-Präsident Barack Obama geht.
Man kann nicht 100% Sicherheit haben und dann auch noch 100% Privatsphäre und null Unannehmlichkeiten.
Zero inconvenience. Unannehmlichkeiten fürchtete auch der Whistleblower Edward Snowden und flüchtete sich vor der amerikanischen Regierung ins Hongkonger Exil. Und dahinter vermutet der ehemalige CIA-Beamte Bob Baer eine größere Verschwörung.
Das Problem ist, dass Hongkong ganz und gar nicht ein unabhängiger Teil Chinas ist. Ich habe heute mit Offiziellen aus Washington gesprochen und die sehen das als einen potenziellen chinesischen Spionageangriff.
Heißt, Snowden könnte mit den Chinesen unter einer Decke stecken und ihnen sensible Daten der amerikanischen Geheimdienste liefern. Die Befürchtung, wenn der Feind weiß, wie die Geheimdienste ticken, ist die ganze Nation in Gefahr. Botschafter John Bolton sieht deshalb nur eine Lösung.
Ich finde, er sollte schwerstmöglich bestraft werden, selbst wenn er eine Gefängnisstrafe von 5-mal lebenslänglich bekommt.
In den USA ist man sich also nicht so einig darüber, ob Ed Snowden ein Held oder ein Verräter ist. Also es gibt eine deutliche Mehrheit tatsächlich dafür, auch in der amerikanischen Bevölkerung, dass Edward Snowden ein Verräter am amerikanischen Staate ist. Trotzdem muss man auch sagen, es gibt da Gegenstimmen. Zum Beispiel wurde eine Petition zur Begnadigung von Edward Snowden beim Weißen Haus eingereicht und schon innerhalb weniger Tage haben die über 60.000 Menschen mitgezeichnet. Bis zum 9. Juli läuft die noch und wenn dann 100.000 Unterschriften geknackt werden sollten, dann muss sich das Weiße Haus genau damit beschäftigen, ob man vielleicht Edward Snowden begnadigt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Alles Weitere zu Edward Snowden und dem ganzen PRISM-Skandal, den könnt ihr natürlich auch nachlesen im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das Überwachungsprogramm der USA, PRISM, darüber haben wir jetzt schon die ganze Sendung gesprochen. Vor allem über diese ganze digitale Überwachung und was ihr so im Netz treibt. Und ja, wie gesagt, wir auch in Deutschland sind davon betroffen, von dieser Überwachung, weil ja, Internetfirmen aus den Staaten oder generell Internetfirmen, die kennen nun mal einfach keine Ländergrenzen. Wenn wir die Software nutzen, dann nutzen wir sie halt. Es wird also Zeit, dass auch in Deutschland mal ja, Internetpolitik von ganz oben gemacht wird. Das heißt, auf Regierungsebene. Wie wäre es denn, wenn man sowas hätte wie ein Internetminister? Wie das so aussehen könnte, darüber habe ich mit Oliver Süme von ICO gesprochen, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Verbands der deutschen Internetwirtschaft.
Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Variante brauchen, wo wir eine Person mit einer Zuständigkeit haben. Es gibt ja jetzt schon in den einzelnen Ressorts der Ministerien, gibt es ja schon Abteilungen und Spezialisten, die sich mit Internet teilweise befassen. Aber ich glaube, dass in den Ressorts weitere Spezialisten anzusetzen nicht der richtige Weg wäre. Wir brauchen eine Person, bei der die Fäden zusammenlaufen und die alle Themen, die irgendwo einen Internetbezug haben, koordiniert.
Was wären denn so die Aufgaben, die so ein Internetminister haben könnte?
Naja, zum einen gibt es ja eine ganze Reihe von technischen Themen, die auch eine hohe politische Bedeutung haben. Also zum Beispiel wird im Internet das ganze Internetprotokoll von dem sogenannten IPv4-Format auf IPv6 umgestellt. Damit sind große datenschutzrechtliche Anforderungen verbunden. Damit sind Fragen der Internet- und IT-Sicherheit verbunden. Also das wären im weitesten Sinne innenpolitische Themen. Dann haben wir generell das Thema Datenschutz, das natürlich eine hohe Bedeutung auch für alle Internetnutzer hat. Wir haben Themen, die das Internet nur in Teilen berühren, wie beispielsweise das Urheberrecht, das sich in einer Reformierung befindet und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Themen, die entweder direkt mit dem Internet zu tun haben oder aber indirekt, das heißt, wo wir Schnittstellen haben. Und dementsprechend wichtig ist es eben, dass diese Schnittstellen irgendwo koordiniert werden und zusammenlaufen.
Der so viele Bereiche, wo also das Internet wichtig ist, eigentlich in jedem Ministerium wird ja irgendwie auch das Internet gebraucht. Kann das überhaupt ein Ministerium alles leisten?
Nein, das würde ja nicht ein Ministerium allein leisten oder ein Staatssekretär oder was auch immer. Es geht ja vielmehr darum, dass irgendwo die Fäden zusammenlaufen. Und insbesondere da, wie jetzt im Beispiel erwähnt, wo wir das Thema Gesundheitskarte haben oder wo wir auch verbraucherschutzrechtliche Themen haben, die aber auch alle einen Internetbezug haben, da ist es eben wichtig, dass das jemand koordiniert. Und auch dann, wenn möglicherweise andere Ministerien eine Zuständigkeit haben, wie beispielsweise das Gesundheitsministerium für die Gesundheitskarte, dann ist es, denke ich, doch wichtig, dass eben der Internet-Sachverstand und die Bezüge, die auch ein solches Thema zum Internet hat und haben kann, dass die irgendwo mit berücksichtigt werden. Und das ist, denke ich, heute in vielen Fällen noch nicht so der Fall, wie man sich das wünscht. Und hinzu kommt, dass man dann teilweise ganz verschiedene Zuständigkeiten hat und dann gar nicht mehr klar ist, wo jetzt etwas zusammenläuft und dann die Dinge doppelt und dreifach und mit verschiedenen Ansätzen gemacht werden. Und das kann nicht effektiv sein.
Inwieweit gibt es denn vielleicht in anderen Ländern schon sowas wie Internetminister?
Das gibt es in vielen Ländern. Das nennt sich dann nicht unbedingt Internetminister, sondern beispielsweise gibt es Ministerien für den Telekommunikations- und Medienbereich. So ist es zum Beispiel in Schweden. Das lässt sich natürlich nicht immer eins zu eins übertragen. Das muss man auch klar sehen, weil andere Länder andere Größenordnung und andere verwaltungsrechtliche Strukturen haben. Aber eine neue Erfindung wäre das auf keinen Fall. Fakt ist jedenfalls, dass das Internet uns alle als Bürger, aber eben auch Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Wissenschaft vor revolutionäre Herausforderungen stellt. Das kann man, denke ich, schon sagen. Und ich denke, dass es der Bedeutung des Internets, seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung angemessen wäre, das in der Bundesregierung eben höher aufzuhängen.
In knapp 3 Monaten wird ja gewählt, dann gibt es eine neue Regierung. Das heißt, es wäre vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man schon einen Internetminister dann haben könnte. Glaubst du, dass es so schnell tatsächlich geht oder müssen wir uns noch ein bisschen gedulden?
Na, ich habe schon die Hoffnung, denn es gab im Bundestag ja in den letzten Jahren die Enquete-Kommission für Internet und die digitale Gesellschaft. Das war eine Zusammensetzung aus Politikern und Sachverständigen und die Handlungsempfehlung dieser Kommission ist ja ganz klar, mindestens jedenfalls mal einen ständigen Ausschuss zu bilden, der sich mit diesen Themen befasst und in irgendeiner Form eben auch in der Regierung eine Position zu schaffen, die diesen Ausschuss quasi spiegelbildlich dann auch auf Regierungsseite Seite vertritt. Insofern stehen die Zeichen, denke ich, schon da auf Grün, so eine Position zu schaffen. Was im Moment diskutiert wird, ist eben, wo und wie soll man diese Position aufhängen, welche Bedeutung soll ihr zukommen und wer ist schließlich der oder diejenige, der dafür verantwortlich ist. Also insofern bin ich schon recht sicher, dass wir nach der Wahl in der neuen Bundesregierung für das Thema Internet eine höhere Bedeutung und ein irgendwie geartetes Amt haben werden.
Wahrscheinlich ist es ab Ende September also schon soweit, dass wir einen Internetminister in Deutschland haben werden. Nachlesen, was es da so für Ideen gibt, wie man das konkret nun umsetzen könnte, könnt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und das ist auch genau die Adresse, wo ihr immer die Links zur Netzmusik findet, die hier in der Sendung gespielt werden. Zum Beispiel von Garmisch. Truth is... Herr Obama, können Sie eigentlich schon vor der Sendung mitlesen, was bei uns in der Sendung passiert?
Fritz Tracknick. Blogger privat.
Das ist diese kleine Rubrik hier bei Trackback, wo wir euch immer jede Woche einen Blog und eben den Blogger dahinter vorstellen. Und wir überlegen uns da nicht einfach irgendwen und kramen da im Netz rum, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat dieser Woche von der Vorwoche empfehlen. Letzte Woche war hier Jürgen alias Tante zu Gast und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Ich empfehle da das Sprachlog und in dem schreibt vor allem Anatol Stefanovic über die deutsche Sprache und wie sie so verhandelt wird, häufig auch über geschlechtergerechte Sprache. Und da ist in der letzten Woche gab es da wieder eine ganze Menge wirklich tolle Artikel, die ich nur empfehlen kann.
Also jede Menge Spannendes zu lesen. Deswegen müssen wir ganz dringend jetzt mit Anatol Stefanovic darüber sprechen und deswegen ist er am Telefon. Hallöchen.
Hallo Theresa.
Hallo, was heißt denn jetzt überhaupt erstmal, die deutsche Sprache wird verhandelt, so wie es Tante ausgedrückt hat?
Da müsste man jetzt Tante fragen. Also ich nehme an, dass er damit über die Art, also dass er sich damit auf die Art bezogen hat, wie über Sprache sehr viel in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und das wird ja sehr viel von Leuten gesprochen, denen es gar nicht vorrangig um Sprache geht, sondern die das benutzen, um über die Sprache andere Aspekte von Gesellschaft sozusagen zu verhandeln eben.
Und was machst du dann auf dem Sprachblog? Also wie füllt man überhaupt ein ganzes Blog nur mit Sprache? Und damit meine ich jetzt also nicht nur geschriebene Wörter.
Ja, also ich mache das ja jetzt seit 6 Jahren und manchmal frage ich mich auch am Anfang der Woche, ob mir irgendein Thema einfallen wird noch, über das ich nicht schon gebloggt habe. Aber da ja doch sehr häufig und viel tatsächlich über Sprache geredet wird, also letzte Woche über die Uni Leipzig mit ihrer Entscheidung in der Satzung alle Personenbezeichnungen nur im Femininum zu nennen oder wenn der Verein Deutsche Sprache den Sprachpanscher des Jahres wählt, was ja bald wieder sein wird. Das heißt, es ist eigentlich doch fast jede Woche irgendwas Aktuelles, auf das ich mich dann beziehen kann und wo ich dann versuche, eben so ein bisschen Fakten und Realitätssinn in die Diskussion zu bringen.
Ich habe den Artikel mit der Uni Leipzig auch gelesen. Es ging ja auch ganz schön durch die Medien generell. Was hältst du denn davon, generisches Femininum zu verwenden?
Also wenn das eine Alternativlösung sein sollte, wenn irgendjemand vorgeschlagen hätte, dass man jetzt flächendeckend das einfach umdrehen soll, dann fände ich das, glaube ich, vielleicht für eine Zeit lang ganz interessant, weil das den Männern, glaube ich, mal zeigen würde, wie die Frauen sich bisher immer gefühlt haben. Aber natürlich wäre es keine echte Lösung für das grundsätzliche Problem. Und das grundsätzliche Problem ist, dass es die deutsche Sprache, dass die es uns sehr, sehr schwer macht, über Personen zu reden, ohne ständig deren Geschlecht zu erwähnen.
Wenn ich jetzt hier schon mit einem Sprachwissenschaftler spreche, dann würde mich auch interessieren, hast du denn ein Lieblingswort?
Ich habe kein Lieblingswort, nein. Ich bin eigentlich auch Grammatiktheoretiker und wenn, dann habe ich, also wenn, dann finde ich auch Grammatik insgesamt spannender als Wörter. Ich schreibe sehr viel über Wörter, weil Wörter sehr viel in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden und Wörter können auch spannend sein, aber so die richtige Begeisterung als Sprachwissenschaftler habe ich eher für Grammatik.
Und was sind so typische grammatikalische Fehler, die dich total auf die Palme bringen, die vielleicht Leute in deinem Umfeld häufiger machen?
Grammatikalische Fehler bringen mich eigentlich nie auf die Palme. Also zunächst mal machen Leute sehr wenig grammatische Fehler, wenn man mit grammatischen Fehlern meint, dass sie die Sprache nicht so benutzen, wie sie eigentlich benutzt werden soll. Sie machen, wenn dann, Fehler in Bezug auf irgendwelche Normen, die sich irgendwelche Leute ausdenken, Bastian Sick zum Beispiel, und wo die dann sozusagen da was drüber schreiben, um den Leuten einzureden, dass sie falsch sprechen. Aber wenn die Leute mal echte Fehler machen, dann ist es eigentlich immer eher interessant, denn auch Fehler haben ja systematische Gründe, also bei Versprechern zum Beispiel, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, da fällt ja oft auf, dass die Anfangslaute von zwei aufeinanderfolgenden Wörtern dann vertauscht werden oder sowas, ja, wenn man sich verspricht. Und daraus können wir sowas ableiten, darüber, wie Sprache eben im Gehirn verarbeitet wird. Also, dass tatsächlich offensichtlich die Wörter so eine Art lineare Struktur haben, sodass eben immer der erste Laut des einen Wortes mit dem ersten Laut des anderen Wortes und nicht etwa mit irgendeinem Laut in der Mitte verwechselt wird. Also da kann man eher was drüber lernen, als dass man sich darüber aufregen sollte.
Also tatsächlich ganz spannende Sache und deswegen mal ins sprachlog.de gehen und sich da ein bisschen was von Anatol durchlesen. Und damit kommen wir beide jetzt zur Kurzfragerunde.
Alles klar.
Der oder das Blog?
Das ist mir völlig egal. Also die Mehrheit hat entschieden, dass es der Blog heißt. die Traditionalisten werden das sicher nie akzeptieren und weiterhin auf das Block bestehen.
Aber was meinst du? Du bist der Sprachwissenschaftler.
Ja, also ich kann nur sagen, die Sprache entwickelt sich hier ganz klar in eine Richtung und in dem Sinne muss man dem dann recht geben. Ich persönlich umgehe das Problem ja, indem mein Blog eben Sprachlog heißt, ohne das B davor. Und das Log empfinden die meisten Leute als Neutrum und sagen dann eben das Log. Und dadurch habe ich das Problem persönlich dann überhaupt nicht.
Alles klar. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Das ist auf jeden Fall Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Immer das, was den Job am besten macht. Das ist dann meistens Linux oder OS 10.
Wie viele Facebook, Twitter, Google Plus Accounts hast du insgesamt?
So Social Media Accounts, ich bin gar nicht so furchtbar aktiv. Da habe ich vielleicht so 6 oder so.
Hardcore oder Casual Gamer?
Überhaupt kein Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Das klingt beides furchtbar.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Manchmal denke ich, wow, das ist ja toll, wer hat denn das geschrieben? Und manchmal denke ich, um Gottes Willen, warum hast du denn da nicht nochmal nachgedacht, bevor du es veröffentlicht hast?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist das nächste Blog oder vielleicht ja auch ein Podcast, den wir hier nächste Woche vorstellen müssen?
Also da würde ich einmal empfehlen Dr. Mutti, die bloggt auf drmutti.wordpress.com. Die beschäftigt sich mit Kindern, wie das ist sozusagen in der heutigen Welt Kinder zu erziehen, aber auf so einer sehr abstrakten und auch sehr ansprechenden Ebene. Wenn die nicht kann oder wenn die keine Lust hat, dann würde ich Luise Pusch empfehlen. Das ist eine ganz bekannte feministische Sprachwissenschaftlerin, die sicher eine eher untypische Bloggerin ist, weil sie schon relativ alt ist und eben tatsächlich ursprünglich aus der Wissenschaft kommt, aber die hat immer zu jedem Zeitpunkt eigentlich die Kommunikationswege genutzt, mit denen sie die Leute erreichen kann und die bloggt seit einiger Zeit in ihrem Blog Laut und Luise und schreibt da sehr spannende Sachen.
Na, das klingt doch auf jeden Fall spannend. Gibt es vielleicht eine Frage, die ich dir vergessen habe zu stellen?
Ich glaube nicht.
Fantastisch, dann war das ein gelungenes Interview. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Anatol.
Gerne.
Und wünsche ein fantastisches Wochenende.
Gleichfalls.
Mach's gut, ciao.
Ja, tschüss.
Thank you.
Das, was ihr da hört, ist Rainfall. Nicht zu überhören, Drone ist der Künstler und ist unter Vertrag bei Abedab Records. Und da gibt es jede Menge zu feiern. Denn nicht nur, dass der Mitbegründer Tracky Birthday gerade eine Show bei Arte abgegriffen hat, sondern das Label wird auch 10 Jahre alt. Und was gibt es natürlich zum Labelgeburtstag? Da gehört es ganz normal dazu, dass es einen Sampler gibt. Und darauf ist unter anderem Rainfall von Drone und natürlich ganz viele andere tolle Songs. Und wenn euch das gefallen hat, geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich immer alle Netzmusik Songs nochmal zum Anhören. Damit sind wir auch leider am Ende der Sendung angekommen. Trackback ist hier fast wieder vorbei. Und bevor ich ihr euch in den Abend weiterschicke, möchte ich euch noch eins sagen. Lasst euch nicht überwachen. Also, wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns bis dahin im Netz. Macht's gut. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.